Kirchenrat begrüßt die Gemeinde zu diesem Gottesdienst mit dem Wochenspruch aus Lukas 12, Vers 35. Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen. Dieser Gottesdienst wird geleitet von Pastor van der Laan. An der Orgel begleitet uns Lore Wortelen. Die Türkollekte ist für den Friedhof in Lahr. Wir wünschen uns jetzt einen gesegneten Gottesdienst.
Wir sind zusammen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Lasst uns vor Gott treten in der Stille, um einen gesegneten Gottesdienst zu beten. Und wir bekennen, dass unsere Hilfe vom Herrn kommt, der Himmel und Erde gemacht hat, der ewig treu ist und der nie aufgibt die Werke seiner Hände. Amen. Lasst uns zum Eingang beten. Ewiger und barmherziger Vater, dein Wort rührt an die tiefe Sehnsucht, das einmal wahr wird, was du verheißt. Das Weinen sich in Lachen wandelt, Kummer in Freude, Tod in Leben. Deshalb bitten wir dich, wirke an uns. Und leite uns in der Kraft deines Geistes und öffne den Schleier unserer Trauer, dass wir schon jetzt durch den Schleier hindurchsehen und in den Momenten von Trost Spuren des Kommenden entdecken. Öffne unsere Augen für den Glanz jenseits der Zeiten, damit wir in unserer Vergänglichkeit geborgen sein können. Öffne unsere Ohren für deine Weisungen, damit wir die Sehnsucht nach deiner Gerechtigkeit lernen und unser Leben nicht ins Leere läuft. Hilf uns zu bewahren, was wir hören und zu hoffen, was noch wie ein Traum erscheint. Herr, tu Großes an uns in der Kraft deines Geistes. Das bitten wir dich in Jesu Namen. Amen. Wir schlagen die Heilige Schrift zur Lesung auf und hören aus der Offenbarung des Johannes, Kapitel 21, die Verse 1 bis 7. Und danach singen wir dann das Lied 147, 1 bis 3.
Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr da. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem. Sie kam von Gott aus dem Himmel herab, für die Hochzeit bereit, wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen: Sieh her, Gottes Wohnung ist bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Er wird jede Träne abwischen von ihren Augen. Es wird keinen Tod und keine Trauer mehr geben, kein Klagegeschrei und keinen Schmerz. Denn was früher war, ist vergangen. Der auf dem Thron saß, sagte: Ich mache alles neu. Und er fügte hinzu: Schreib alles auf, denn diese Worte sind zuverlässig und wahr. Dann sagte er zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich werde dem Durstigen Wasser geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Ich gebe es ihm umsonst. Wer siegreich ist und standhaft im Glauben, wird das alles als Erbe erhalten. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Kind sein. Amen.
Thank you. Nach der Predigt singen wir vom Lied
652 die Strophen 1, 2 und 6. Grundlage der Predigt ist der Lesungstext Offenbarung 21, 1 bis 7. Liebe Gemeinde, und plötzlich ist alles anders. Worte, die beschreiben, was wir fühlen, wenn geliebte Menschen sterben. Und plötzlich ist alles anders. Das werden viele auch von uns, denke ich, empfinden, gerade an diesem Tag. Weil heute an diesem Tag in evangelischen Gemeinden derer gedacht wird, die uns vorausgehen. Stirbt ein Mensch, mit dem wir zusammenlebten oder der uns sehr nahe stand, auch wenn wir vielleicht räumlich weit entfernt waren, stirbt ein solcher Mensch, ist das für uns nichts, was alltäglich und normal ist. Ein sehr einschneidendes Ereignis ist das. Für viele eine persönliche Lebenskrise. Etwas, was herausfordert, innezuhalten. Was zwingt, das Leben wieder völlig neu zu sortieren. Etwas, in das wir hineinstürzen können wie ein Loch. Man empfindet das vielleicht so wie ein Vakuum, in das man fällt. Alle Luft scheint da raus zu sein. Luft, die doch für das Leben so wichtig ist. 1943 bringt einer das mit treffenden Worten zu Papier. Nichts haben seine Sätze von der Gültigkeit dieser Worte verloren. 1943 am Heiligen Abend entstehen sie. In Berlin im Gefängnis. Dort sitzt Dietrich Bonhoeffer in Haft. Seinen Freunden Eberhard und Renate Bethge schreibt er unter anderem: Zunächst, es gibt nichts, was uns die Abwesenheit eines lieben Menschen ersetzen kann. Und man soll das auch gar nicht versuchen. Man muss es einfach aushalten und durchhalten. Das klingt zunächst sehr hart, aber es ist doch zugleich ein großer Trost. Denn indem die Lücke wirklich unausgefüllt bleibt, bleibt man durch sie miteinander verbunden. Es ist verkehrt, wenn man sagt, Gott füllt die Lücke aus. Er füllt sie gar nicht aus, sondern er hält sie vielmehr gerade unausgefüllt und hilft uns dadurch, unsere echte Gemeinschaft miteinander, wenn auch unter Schmerzen, zu bewahren. Ferner, je schöner und voller die Erinnerungen, desto schwerer die Trennung. Aber die Dankbarkeit verwandelt die Qual der Erinnerung in eine stille Freude. Man trägt das vergangene Schöne nicht wie einen Stachel, sondern wie ein kostbares Geschenk in sich. Die Zeilen von Dietrich Bonhoeffer treffen zu, oder? Hast du einen Menschen verloren? Bleibt eine Lücke, die keiner füllen kann. Aus Respekt bleibt sie, weil zu respektieren ist, dass jeder Mensch einzigartig ist und für unser Erinnern unverwechselbar. Deshalb kann man auch daran sehr schwer tragen, wenn man verarbeiten muss, dass man einen Angehörigen verloren hat. Manche tragen daran jahrelang, manche auch nicht so lange. Aber alle machen die Erfahrung, bei allem, was du versuchst, das Leben neu zu sortieren, über dem Schmerz und die Leere, da lässt sich keine Brücke bauen. Was an einem Menschen einzigartig ist und was uns mit einem Menschen verbindet, an was du dich erinnerst, das soll und das darf und das kann nicht ersetzt werden. Durch welche Ablenkung oder durch welchen Ersatz auch immer. Sich zu erinnern ist unersetzlich, ist wichtig. Was man mit einem geliebten Menschen verbindet, muss man ausdrücken. sonst kann keiner verarbeiten. Manche Menschen sind deshalb dankbar, wenn ihnen Hilfestellungen geboten werden. Um zu helfen, lud ein Hospiz junge Leute ein, junge Leute zwischen 12 und 16 Jahren. Sie alle machten kurze Zeit vorher Trauererfahrungen. Der Vater starb, Mutter starb, Bruder, Schwester, Oma oder Opa. Thema dieser Zusammenkünfte und plötzlich ist alles anders. Diese Zusammenkünfte boten die Chance, über Trauererfahrungen zu reden und auch gestalterisch tätig zu werden. Trostbilder sollten die jungen Leute gestalten. In Bildern sollten sie festhalten, an was sie sich erinnern, was ihnen einfällt, wenn sie an ihre Angehörigen denken. In solchen Bildern wird nämlich sehr persönlich sichtbar, was für uns tröstlich ist. Bei den Bildern, die die jungen Leute zeichneten, gab es einiges zu erkennen. Zahlen, die darauf hinweisen, wie alt jemand ist, der gestorben ist. Ein Weg, den einer gehen musste und der nicht einfach war. Wie allein man sich in der Familie fühlt, ohne den großen Bruder oder die kleine Schwester. Aber auch zwei Herzen, die miteinander verbunden sind, wurden dargestellt. Sie zeigen, wie sehr man sich verbunden weiß in Liebe. Interessant auch eine Zahl auf einem Bild, 5090. 5090 Tage sind gemeint. Die Zahl steht für die Tage, die ein Mädchen mit ihrem Vater lebte, bevor er starb. Und noch etwas ist auffallend. Die jungen Leute gestalteten die Bilder in freundlichen, warmen Farben. Vielleicht überrascht das den einen oder anderen unter uns. Aber es handelt sich ja bei den Bildern nicht um Trauerbilder, sondern um Trostbilder. Das war das Ziel der Aktion. Den jungen Leuten sollte zum Trost werden, was ein verstorbener, geliebter Mensch ihnen mit auf den Weg gegeben hat. Aus der Erinnerung heraus sollten die jungen Leute wieder Schritte ins Leben finden. Ganz anders verhält es sich mit dem Bild, das wir heute durch Johannes vermittelt bekommen. Es bezieht seine Kraft nicht aus der Vergangenheit. Das gibt es auch, wie die Angebote des Hospiz zeigen. Und das hat auch seine Berechtigung. Aber das Bild bei Johannes ist auf die Zukunft hin ausgerichtet, ganz und gar. Ein Sehnsuchtsbild, ein Hoffnungsbild. Es hofft darauf, dass Himmel und Erde verwandelt werden und dass alles hineingezogen wird in diese Verwandlung. Wir mit Leib und Seele, alle Kreaturen, die ganze Erde und auch der Himmel. Johannes sieht das himmlische Jerusalem. Er sieht es in einer großartigen architektonischen Zeichnung, in wunderbaren Farben und Formen. Einsam, bedrängt und gefangen ist er auf der kargen, sonnendurchfluteten Insel Patmos. Und dieser Johannes wird durch dieses Bild hingerissen. Aber nicht bloß Johannes in seiner Sehnsucht nach Erlösung wird hingerissen, auch viele andere nach ihm. Maler lassen sich mitreißen, lassen sich anspornen, fantasievolle Gemälde zu erstellen. Auch Liederdichter werden gepackt, werden angeregt, bewegende Lieder zu schreiben. Zum Beispiel Lieder vom neuen Jerusalem. Im Gesangbuchlied steht zum Beispiel das Lied unter der Nummer 150. Jerusalem, du hochgebaute Stadt, wollt Gott, ich wär in dir. Mein sehnend Herz so groß Verlangen hat und ist nicht mehr bei mir. 1626 dichtet Johannes Matthias Maifert dieses Lied, mitten im Dreißigjährigen Krieg. Was ist das damals für eine Elendszeit? Mehr als ein Drittel der Bevölkerung Mitteleuropas rafft der Krieg hin. vernichtet so viele mit einer Brutalität, die man bis dahin nicht kannte. Und Maifat singt vom neuen Jerusalem. Auch Menschen aus Afrika lassen sich mitreißen vom neuen Jerusalem. 1619 treffen in Amerika die ersten Sklaven aus Afrika ein. Was die alles an Erniedrigung erleben, an Demütigung, an Diskriminierung, an Härte, an Unmenschlichkeit, an Brutalität, als Verschleppte und Zwangsarbeiter auf Tabak- und Baumwollplantagen, das drückt sich in ihren Liedern aus. Und die Lieder, die erzählen von der Hoffnung, von der Sehnsucht dieser Menschen nach Erlösung, von ihrem Glauben an Gott. Es kann allerdings auch sein, dass der ein oder andere von uns nur wenig mit diesem Bild vom neuen himmlischen ewigen Jerusalem anfangen kann. Vielleicht, weil die Erfahrungen im Alltag so schwer sind. Nun macht aber auch seinerzeit der Gefangene Johannes solche schweren Erfahrungen. Und gerade diesem eingebuchteten Johannes wird mitgeteilt, das Meer ist nicht mehr. Meer steht in der Bibel sehr oft für Chaos, für absolutes Chaos. Selbst ein Tsunami wäre für dieses Chaos nur eine vage Verständnishilfe. Im Bildwort Meer bündeln sich die Fluten. Die Fluten, die mich unterkriegen und ersäufen wollen. Alles, was mein Leben und meinen Alltag mit Wellengewalt bedroht. Alles, was ich nicht mehr unter den Füßen habe. Und alles, was an Schwerem und Unverständlichem über mich hereinbricht und was mir bedrohlich, kalt und mächtig den Boden unter den Füßen wegziehen will. Das Wort Meer steht für diese Fluten. Viele Tränen fließen deshalb, wenn Menschen verlieren, wenn Menschen verletzt werden, wenn Menschen enttäuscht werden, wenn Menschen ganz Schweres, Schlimmes durchmachen. Dann liegt es manchmal nahe, dass man einen besonderen Wunsch hat. Man wünscht sich, dass man an einem anderen Ort sein könnte. Man wünscht sich irgendwohin, am liebsten weit weg beamen, wie die Fernseh- und Kinobesatzungsmitglieder eines Raumschiffes. Weil die traurigen Bilder, die man vor Augen hat, so stark sind. Demgegenüber das Bild vom himmlischen Jerusalem, einer Stadt, in der wir eine Überraschung erleben. Das Neue, was Johannes hier sieht, ist nicht Gottes Gegenwart. Das Neue ist meine Gegenwart. Das Neue ist nicht, dass Gott bei mir ist, bei mir wohnt, es mit mir aushält und bereit ist, mein Chaos auf sich zu nehmen. Das will Gott immer schon. Das Neue ist, dass ich bei Gott sein darf, ohne das Chaos dieser Welt. Das Chaos, das Böse, die Vergänglichkeit, das alles, das hat keinen Platz mehr. Nichts hat es mehr im Herrschaftsbereich Gottes zu suchen. Nichts steht mehr im Licht Gottes, diesem Licht Gottes im Wege. So finden wir dort auch keinen einzigen, der herrscht. Keine Sonne werden wir dort nötig haben. Und keinen Tempel werden wir dort brauchen. Die Stadt enthält keinen Tempel. Sie ist der Tempel Gottes. Sie ist die Gemeinde Jesu und Gott selbst ist die Sonne. Direkt aus dem Himmel kommt diese Stadt. Keine bestehende Stadt ist es. Keine Stadt, die wir Menschen verbessern. Und auch keine Stadt, die wir Menschen nach unseren Vorstellungen wie ein goldenes Kalb gießen. Johannes sieht also etwas, was Gott schafft. Und das wird als Hochzeitsfest beschrieben. Die Ewigkeit als Hochzeitsfest zwischen Jesus und seiner Gemeinde. Nun feiert man seinerzeit in Israel auf besondere Weise die Hochzeit zweier Brautleute. Da lernt man sich nicht vorher irgendwo kennen. Und da streckt man nicht vorher irgendwie seine Fühler aus. Der Vater der Braut ist es, der ausschaut. Der streckt seine Fühler aus. Der ist es, der schaut, was hier passieren könnte. Hat der Vater die Wahl getroffen, kommt die große Hürde, der Brautpreis. Ein Brautpreis muss bezahlt werden. Und der ist damals manchmal so hoch, dass die Beziehung doch nicht zustande kommt. Passt aber der Brautpreis, sind die beiden verlobt. Und der Bräutigam kann beginnen, die gemeinsame Wohnung zu bauen. Gleichzeitig legt der Vater den Hochzeitstermin fest. Einziger Haken dabei, keiner weiß, wann geheiratet wird. Weder die Braut weiß das, noch der Bräutigam. Ganz im Belieben des Vaters liegt es. Der legt fest, wann das Fest steigen kann und wann der Bräutigam seine Braut holen kann. Am nächsten Tag kann das sein. In ein paar Wochen kann das sein. Ein halbes Jahr später kann das sein. Oder auch noch wesentlich später kann das sein. In jedem Fall, die Braut hat stets bereit zu sein. Wenn das heute auch noch so wäre, dann hätten unsere Brautpaare ordentlich Stress. Laufend müsste nämlich nachgeschaut werden, ob das Brautkleid auch schon Staub angesetzt hat, ob das Restaurant noch frei ist, ob die Standesbeamtin Zeit hat und der Pfarrer, die Pfarrerin, Orgelspieler, Küster und Bläser nicht gerade im Urlaub sind. Was Johannes gesagt bekommt, sagt, wir sind die Braut und unser himmlischer Vater, der hat dich und mich auserkoren zur Braut seines Sohnes Jesus Christus. Der Brautpreis ist bezahlt. Jesus hat alles schon erledigt. Zurzeit bereitet er die gemeinsame Wohnung vor, das himmlische Jerusalem. Einziger Haken, auch wir wissen nicht, wann jener Tag sein wird, an dem Gott uns ins himmlische Jerusalem aufnimmt und uns als vorbereitete und geschmückte Braut dem Bräutigam entgegenführt. Der Hochzeitstag ist Sache des Vaters. Vorbereitet zu sein, Sache der Braut. Sind wir, wie unser Text sagt, bereitet wie eine geschmückte Braut? Oder ist unser Brautkleid schon angestaubt? Bereitet wie eine geschmückte Braut ist, wer Gottes Einladung zur ewigen Gemeinschaft schon jetzt hört und dankbar erwidert. Bereitet wie eine geschmückte Braut ist, wer sich von Jesus Christus den Brautpreis bezahlen lässt und das Geschenk der Vergebung im Glauben annimmt. Bereitet wie eine geschmückte Braut ist, wer sein Leben im Vertrauen auf Jesus lebt. So bereitet zu sein, das hat nichts mit Stress zu tun. So bereitet zu sein, hat auch nichts mit diesseitsflüchtig und nichts mit todessüchtig zu tun, sondern mit lebenstüchtig. Das Schwierige an der Trauer ist, dass wir uns selbst nicht aus ihr befreien können. Wir brauchen einen Tröster. Und die Vorstellung vom neuen Jerusalem weist uns darauf hin, Gott ist Tröster. Du wirst dich nicht selbst trösten können. Du wirst nicht allein am Ziel deiner Trauer ankommen. Der Herr wird die nächsten Schritte mit dir gehen. Er wird dich durch die Zeit hindurchtragen. Am Kreuz hat Gott schon längst begonnen, alles neu zu schaffen. Am Kreuz packt Jesus deine Schuld, dein Leid und deinen Tod auf Jesus. Indem du dieses Wunder annimmst, fängt Gott an, dich neu zu schaffen. Und dieses Neue macht dich nicht diesseits flüchtig, nicht todessüchtig, sondern lebenstüchtig. Weil du nicht mehr deine Schuld tragen musst, weil du nicht mehr dein eigenes Leid überwinden musst, weil du nicht mehr dem Tod unterliegen musst. Und darum zeigt dir das neue Jerusalem, das, was du jetzt siehst, ist nicht alles. Die Erde ist nicht alles. Lenke deinen Blick immer wieder bewusst dorthin, nach oben, dem Himmel entgegen. Du wirst mehr sehen, als du jetzt siehst. Amen. Nach dem Bekenntnis des Glaubens singen wir vom Lied 148 die Strophen 7 und 8. Nun wollen wir, sofern es möglich ist, zum Glaubensbekenntnis aufstehen. Mit der ganzen Christenheit bekennen wir: Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige allgemeine christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Lasst uns miteinander und füreinander beten. Herr Jesus Christus, danke, dass du zugänglich bist, tröstend, wegweisend. Danke, dass du nicht diesseits flüchtig und auch nicht todessüchtig machst, sondern lebenstüchtig. Danke für die Aussichten, die du deiner Gemeinde gibst. Danke für das, was du schaffst. Danke, dass in deinem Leben und Wirken der Anfang eines neuen Himmels und einer neuen Erde schon sichtbar geworden ist. Danke, dass du Licht und Sonne deiner Leute, deiner Gemeinde bist, im Leben und in Ewigkeit. Das ist der Grund, weshalb wir dich für alle Menschen bitten, deren Augen nicht mehr als den Tod und das Ende sehen. Dir befehlen wir sie. Vor dir gedenken wir aller, von denen wir Abschied nehmen mussten. Danke, dass wir deine Leute bei dir gut aufgehoben wissen dürfen. Vor dir gedenken wir aller, die um einen Menschen trauern, die einen Angehörigen verloren haben und die sich jetzt einsam fühlen. Hilf ihnen, ihren Weg durch die Trauer hindurch und neu ins Leben zu finden. Dir befehlen wir sie. Vor dir gedenken wir aller, die krank sind, die leiden, die Schmerzen haben, die dem Tod nahe sind. Begleite sie mit deiner Liebe. Lass dein Licht durch liebevolle Menschen in ihren Dunkelheiten aufleuchten. Hilf, dir zu vertrauen. Dir befehlen wir sie. Vor dir gedenken wir aller, die in Not sind, die sich nach Frieden und Gerechtigkeit sehnen. Nimm sie in deinen Frieden, bewahre sie darin und lass deinen Frieden Raum gewinnen in unserer Welt. Dir befehlen wir sie. In aller Schuld trösten wir uns deiner Gnade. In aller Ohnmacht hoffen wir auf deine Macht. In aller Unsicherheit vertrauen wir deiner Hilfe, dass du uns auf dich ausrichtest, dass du uns vorbereitest, dass du uns Mut machst zu Schritten im Glauben, Menschen zur Hilfe und dir zur Ehre, bis wir bei dir ankommen. Amen. Vom angefangenen Lied 148 singen wir vom Segen die Strophen 1, 4 und 9. Wir gehen unter dem Segen und im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr wende dir sein Angesicht zu und gebe dir Frieden. Amen.